Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir kennen Zahlen der deportierten und ermordeten Juden während der NS-Zeit. Wir kennen die grausamen Bilder und vielleicht auch Erfahrungsberichte und Dokumentationen. Aber von den persönlichen Erlebnissen Einzelner wissen wir oft noch viel zu wenig. Die Historikerin Andrea Löw hat verschiedene Zeugnisse in einem Buch zusammengefasst. Deportiert heißt es, immer mit einem Fuß im Grab, Erfahrungen deutscher Juden, so der Untertitel. Andrea Löw ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Guten Tag, Frau Löw.
Ja, guten Tag.
Ich selber habe nun auch schon eine ganze Menge von Büchern gelesen, Erfahrungsberichten und Zeugnissen. Und mir fiel auf, als ich Ihr Buch las, dass ich doch sehr vieles von diesen Details, die Sie schildern, nicht wusste. Wie geht es Ihnen als Historikerin? Entdecken Sie auch immer noch Unbekanntes?
Ja, in der Tat entdecke ich auch immer noch Unbekanntes. Das sind oft kleine Details. Das sind oft Geschichten, die mich dann ganz besonders berühren, obwohl ich schon so lange zu dem Thema forsche. Also diese kleineren Überraschungsmomente gibt es tatsächlich immer wieder.
Welche waren das zum Beispiel?
Naja, um Ihnen eine beispielhafte Geschichte zu erzählen, die mich sehr berührt hat. Ich habe, nachdem ich schon sehr lange an dem Buch gearbeitet habe, von einem Neffen eines Deportierten den Erfahrungsbericht seines Onkels bekommen, in dem ich eine Geschichte gelesen habe, die mich sehr berührt hat. Er ist also mit seiner jungen Frau gemeinsam nach Riga deportiert worden. Und dann hat die Frau, was eigentlich strikt verboten war und verhindert wurde, wann immer es ging, in Riga im Ghetto ein Baby bekommen. Und er schildert das, wie dieses Baby dann aufwächst, ein Jahr alt wird. Und dann werden aber im Jahr 1943 sowohl seine Frau als auch das kleine im Ghetto geborene Baby in die Vernichtung deportiert. Und das sind solche Geschichten, die mich nach wie vor sehr berühren, wenn ich sie lese.
Mich hat besonders erschüttert der Tonfall der Abschiedsbriefe der Eltern, die an ihre Kinder schreiben. Da haben Sie viele Beispiele. Kurz vor der Deportation, häufig waren die Kinder noch in die Emigration gegangen und sie beschwören ihre Töchter und Söhne dann, sich keine Sorgen zu machen. Wie haben Sie diese Briefe gelesen, Frau Löw?
Oh ja, das sind in der Tat sehr, sehr berührende Briefe. Das sind ja oft, Sie haben es gerade gesagt, Briefe, die schon über mehrere Jahre haben diese Eltern an ihre Kinder geschrieben. Die Kinder durften emigrieren, weil Verwandte im Ausland, vor allem in den USA, eine Bürgschaft für sie übernommen haben. Und beim Abschied damals gingen die Menschen ja noch davon aus, dass sie wieder vereint würden, dass die Eltern irgendwann auch emigrieren können. Und die schreiben dann über mehrere Jahre diese Briefe. Und dann bekommen die Eltern den Befehl zur Deportation, wissen, dass sie jetzt nicht ihren Kindern nachfolgen können, sondern nach Osten, wie es damals hieß in den Quellen, in eine ganz andere Richtung, in eine ungewisse Zukunft deportiert würden. Und diese Briefe, diese wirklich allerletzten Briefe in einer langen Kette von Briefen, sind wirklich sehr, sehr berührend. Man muss sich die Situation mal vorstellen. Diese Eltern haben ihre Kinder, ihre oft wirklich sehr, sehr jungen Kinder, in die Fremde geschickt. Und nun ist der Moment, wo sie wissen, wir werden ganz woanders hingeschickt. Wir wissen nicht, ob wir unsere Kinder jemals wiedersehen. Das sind sehr, sehr berührende Dokumente.
Und Sie sagen dann den Kindern ja sogar, bleibt anständig, werdet gute Menschen. Also diese Kraft, die da rausspricht. Wo haben Sie denn diese Quellen gefunden? Was sind das überhaupt für Quellen?
Es sind ganz unterschiedliche Quellen und auch ganz unterschiedliche Fundorte. Also ich habe 9 Monate in Washington am United States Holocaust Memorial Museum recherchiert. Dort gibt es sehr, sehr viele dieser Briefe, weil viele der Kinder eben in die USA emigriert waren und die Briefe der Eltern dann in die USA gelangt sind und diese emigrierten Kinder, die dann ihre Eltern verloren haben im Holocaust, später diese Briefe, diese letzten Briefe an das Museum dort abgegeben haben. Ich habe aber auch viele Berichte, Briefe, Postkarten zum Beispiel im Archiv der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gefunden. Sie sind verstreut in einigen deutschen Archiven, wo dann eben letzte Briefe von deutschen Deportierten zu finden sind. Im Jüdischen Historischen Institut in Warschau sind viele. Ich habe in Riga im Archiv Dokumente gefunden. Also die sind wirklich verstreut in der ganzen Welt, einfach weil die Kinder, die dann diese Nachlässe abgegeben haben, emigriert sind in die ganze Welt.
Frau Löw, Sie ordnen Ihre Materialien ja chronologisch in größeren Kapiteln. Da gibt es dann mehrere Stationen, von der Deportation über die Ankunft bis zu den Versuchen, das Leben im Ghetto im Osten dann irgendwie zu organisieren. Haben die Ankömmlinge, haben diese deportierten Juden versucht, dem Grauen irgendwie etwas entgegenzusetzen?
Oh ja, absolut. Und das widerspricht sehr dieser immer wieder angenommenen Passivität von verfolgten Jüdinnen und Juden. Die Deportierten haben in der Tat versucht, dem Ganzen etwas entgegenzusetzen. Die sind ja in Orte gekommen, also ich untersuche vor allem die Ghettos in Litzmannstadt, Lodz, im besetzten Ostpolen und aber vor allem auch in Riga und in Minsk. Die kommen ja in eine Welt des absoluten Grauens. Also kurz bevor die Deportierten dort ankommen, haben dort Massenerschießungen lokaler Juden stattgefunden. Sie kommen in eine Welt, wo sie mit Massenmord und mit den Spuren eines eben erfolgten Massenmordes konfrontiert werden, sind in absolutem Chaos und versuchen dann aber in der Tat, dem etwas entgegenzusetzen. Es wird zum Beispiel Unterricht für die Kinder organisiert. Es gibt Bemühungen, Theateraufführungen oder musikalische Darbietungen zu organisieren. In Riga gibt es sogar Fußballspiele, eine Zeit lang gibt es sogar Tanzunterricht in Riga. Immer wieder ist in den Quellen der Menschen davon die Rede, dass sie versuchen, sich Bücher zu organisieren, um zu lesen, um dieser grausamen Realität für einen Moment zu entfliehen, zu entkommen. Und das hat eine ganz große Bedeutung für die Deportierten. Das geht aus ganz vielen Zeugnissen hervor.
Mich hat auch beschäftigt, dass zum Beispiel Gottesdienste dann einen Trost bieten und wie man versucht hat, sich gegenseitig zu stärken. Gleichzeitig gab es ja dort in Riga und auch anderswo Differenzen zwischen den deutschen Juden und den Ostjuden. Was hat es damit auf sich und was waren das für Gefälle, die sich da zeigten?
Da gab es in der Tat große Differenzen. Das variiert noch ein bisschen, je nachdem, an welchen Ort wir schauen. Da stoßen ja ganz unterschiedliche ich nenne es jetzt mal Welten aufeinander. Die deutschen und österreichischen Jüdinnen und Juden waren ja in vielen, vielen Fällen assimilierte Juden, die mit diesen sogenannten Ostjuden gar nichts mehr zu tun haben wollten. Und das war ja schon vor der Deportation so. Sie verstanden sich in erster Linie als Deutsche und in einem zweiten Schritt erst als Juden, wenn überhaupt. Es waren auch viele Getaufte unter den Deportierten. Und die kommen jetzt in eine Welt, im Ghetto Litzmannstadt Lodz ist es ganz extrem. Dort leben die polnischen Jüdinnen und Juden schon seit anderthalb Jahren in einem Ghetto unter ganz furchtbaren Bedingungen. Das heißt, die sind schon völlig heruntergekommen, verarmt, zerlumpt. Und in diese Welt dieses Ghettos kommen nun diese deportierten Juden mit ihrem Koffer in der Hand, sind noch recht ordentlich angezogen. Und da stoßen wirklich zwei Welten aufeinander. Und das ist in sämtlichen Orten, die ich mir angeschaut habe, so. In Riga und Minsk kommt dann noch hinzu, dass ja gerade ein Massenmord an der lokalen jüdischen Bevölkerung stattgefunden hat. Dort wurden einheimische Jüdinnen und Juden zu Zehntausenden erschossen, um, so das zynische Täterargument, Platz zu schaffen für die deportierten Juden. Und teilweise machten die überlebenden lokalen Juden das den Deportierten, nicht zum Vorwurf, aber sie brachten das natürlich mit ihnen in Verbindung. So war das Zusammenleben dieser sehr unterschiedlichen Gruppen von Anfang an sehr stark belastet. Und nun mussten diese sehr unterschiedlichen Gruppen unter den Bedingungen eines Ghettos, in dem es also zu wenig zu essen gab, Krankheiten grassierten, es kaum medizinische Versorgung gab, unter diesen furchtbaren Bedingungen, wo sie auch immer wieder mit willkürlichen Morden und Terror konfrontiert waren, mussten diese sehr unterschiedlichen Gruppen nun zusammenleben.
Ließ sich dieser Gegensatz auch manchmal auflösen?
Der ließ sich auflösen. Immer wieder entstanden Freundschaften, vor allem unter jüngeren Ghettobewohnern. Und vor allem aus Riga ist das überliefert, wo vor der Ankunft der deutschen Jüdinnen und Juden vor allem jüdische Frauen und Kinder erschossen wurden und in der Mehrzahl jüdische Männer noch verschont wurden. Und sehr viele dieser jüngeren jüdischen Männer freundeten sich nun mit deportierten deutschen jungen Frauen an. Und da entstanden in der Tat Freundschaften, da entstanden auch Liebespaare. Also es sind auch mehrere Fälle überliefert, in denen diese Paare, diese jüdisch-lettisch-deutschen Paare nach dem Krieg tatsächlich geheiratet haben.
Es gibt die Geschichte von Edith Blau, die auch eine Liebesgeschichte erlebt hat. Aber Edith Blau ist eine Frau, die dann nach dem Krieg ganz schwermütig wurde, weil die Befreiung dann doch eher ein Drama war. Was passierte da mit diesen Menschen, die es geschafft hatten, zurechtzukommen?
Ja, da ist Edith Blau in der Tat ein sehr gutes Beispiel und sie steht aber überhaupt nicht allein. Und deshalb nenne ich dieses Kapitel in meinem Buch auch nicht Befreiung, sondern Epilog. Es ist für viele in der Tat im ersten Moment gar keine Befreiung. Sie schildern in ihren sehr kurz danach verfassten Berichten, wie sie diesen Moment herbeigesehnt haben, dass endlich sie frei sind. Und dann sind sie in dem Moment aber vollkommen krank in erster Linie, also abgemagert krank, völlig geschwächt und finden nach und nach eben auch raus, dass sie in vielen Fällen die einzigen Überlebenden sind, dass sie überhaupt nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, dass sie auch nicht wissen, wie sie überhaupt nach Hause kommen und was ist überhaupt dieses Nachhause? Gerade für die deportierten deutschen Jüdinnen und Juden ist dieses Zuhause ja das Land der Täter. Und viele schildern also, dass sie gar nicht wissen, wohin. Und den Fall von Edith Blau, den Sie gerade angesprochen haben, das ist eine ganz faszinierende Geschichte, schon während des Krieges und während der Deportation, eine wahnsinnige Überlebensgeschichte. Und Edith Blau findet sich direkt nach Kriegsende oder bei Kriegsende auf Bornholm in Dänemark, wo sie auf abenteuerlichen Wegen hingekommen ist. Und sie schildert dann in einem Bericht, dass sie so diesen Moment der Befreiung herbeigesehnt hat, aber dann gar nicht weiß, was sie mit sich machen soll. Und Jahre später berichtet sie in einem Interview, dass sie erwartet hatte, dass alle ihre Geschichte hören wollen in dem Moment, wo sie befreit ist. Und dann hat sie niemand gefragt und sie wurde depressiv, sie wurde ganz melancholisch. Und sie haben bei einem dänischen Arzt sind sie untergekommen und der hat zu ihr gesagt, hier ist ein Block, hier ist ein Stift, schreib auf, was passiert ist. Und dann schreibt Edith Blau tatsächlich schon im Mai 1945 einen ganz, ganz eindrucksvollen, eindringlichen Bericht über alles, was ihr passiert ist in den letzten Jahren. Sie formuliert am Anfang ihre Bedenken, dass es dieses eine Wort, mit dem sie alles beschreiben kann, ja gar nicht geben kann. Und dann schreibt sie aber eben doch. Und Jahre später erinnert sie sich in einem Interview, dass sie, nachdem sie sich das alles einmal so von der Seele geschrieben hat, nicht mehr aufgehört hat, darüber zu reden.
Also hatte das Erzählen auch etwas Heilendes. Vielen Dank, Andrea Löw.
Ja, sehr gerne.
Wir sprachen über den Band Deportiert von Andrea Löw, immer mit einem Fuß im Grab, Erfahrungen deutscher Juden, erschienen bei S. Fischer, 364 Seiten, 26 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.